Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Ich bin Fabian und nein, ich weine hier gerade nicht. Das ist der kleine Leonardo. So, Leo, jetzt sei doch mal leise hier. Vor etwa 567 Jahren und 17 Tagen ist dieser Leonardo auf die Welt gekommen. In Vinci, einen kleinen Ort in der italienischen Toskana. Später wurde er weltbekannt als Leonardo da Vinci. Heißt übersetzt übrigens so viel wie Leonardo aus Vinci. Um ihn geht es heute, denn Leonardo da Vinci ist bis heute einer der berühmtesten Maler und Erfinder aller Zeiten. Und das, obwohl er gar nicht viel gemalt hat. Gerade mal 15 Bilder sind heute noch von ihm erhalten. Darunter ist dann aber immerhin das bekannteste Bild der Welt. Zum 500. Todestag, der war gestern, hat sich Kakadu-Reporterin Maria Riederer mit Kindern aus Frechen auf die Reise gemacht. Eine Reise durch das Leben des Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci war ein Erfinder.
Er war auch ein Künstler und hat die Mona Lisa gemalt.
Die Mona Lisa ist nicht nur das berühmteste Bild des Künstlers Leonardo da Vinci, es ist vielleicht das berühmteste Kunstwerk der Welt. Dabei passiert darauf nichts Besonderes, es zeigt einfach eine Frau, ihr Gesicht und ihren Oberkörper.
Man sieht, dass sie so gerade sitzt und ihre Hände so ein bisschen aufeinander tut und dass sie ein schwarzes Gewand anhatte. Da hatte sie ja ein Tuch auf dem Kopf.
Das Tuch ist ein ganz dünner Schleier, der ihren gerade gezogenen Scheitel und die seitlich herabhängenden Locken gut erkennen lässt. Ihre Augen schauen geradeaus nach vorne, ihren Mund umspielt ein ganz leichtes, eigentlich nur halbes Lächeln. Die Frau sitzt vor einer Landschaft mit Wasser, Bäumen und Bergen. Die Natur ist allerdings leicht vernebelt. Nichts lenkt ab vom Blick der Mona Lisa.
Das sieht halt so aus, dass die Augen einen dann auch genau ansehen.
Ich finde auch, dass die Mona Lisa dich anguckt, weil die Pupillen zeigen halt auch auf dich. Und das sieht dann halt so aus, als ob die so lebendig wäre.
Jahrhunderte nach der Entstehung des Bildes hat ein Kunstexperte erklärt, warum, seiner Meinung nach, die Mona Lisa so bekannt geworden ist.
Leonardo da Vinci verlieh dem Gesicht und dem Blick der Frau einen solchen Ausdruck, dass man meint, sie selbst wolle Gedanken und Gefühle des Betrachters erraten und sein Wesen erschließen. Deshalb empfindet der Betrachter des Bildes häufig eine innere Unruhe. Die Mona Lisa sieht ihn mit klugem, durchdringendem Blick an und mit einem sanften, kaum merklichen Lächeln.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
Das sieht gruselig aus, weil wenn man vor einem Bild angeschaut wird und das möchte halt auch jetzt niemand so richtig.
Wenn man halt einfach so drauf guckt, dann denkt man halt schon, dass die dich wirklich anguckt und das ist halt so der Effekt, dass es gruselig wird.
Leonardo da Vinci hat mit seiner Mona Lisa vor 500 Jahren viel Neues in die Malerei gebracht. Bis dahin schauten die Frauen auf Porträts nicht in die Augen des Betrachters, sondern entweder zur Seite oder schräg nach unten. Und lächeln durften auf den Bildern damals nur Heilige, nicht normale Personen. Das Modell für die Mona Lisa war zwar, soweit man weiß, eine angesehene Dame, aber keine Heilige.
Es sieht so aus, als wenn sie die ganze Zeit ein Dauerlächeln gehabt hat, als der Leonardo da Vinci das gemalt hat.
Giorgio Vasari war ein Künstler und Schriftsteller, der kurz nach Leonardo gelebt hat. Er schrieb das erste Buch über ihn und seine Kunst. Darin erzählt er, wie Leonardo dafür gesorgt hat, dass sein Modell immer etwas zu lächeln hatte.
Dass während er malte immer jemand zugegen sein musste, der sang, damit sie fröhlich bleiben und nicht ein trauriges Aussehen bekommen möchte.
Man könnte zum Beispiel hinten ein paar Leute hinstellen, die dann versuchen, diesen Menschen zu bespaßen und dass der dann auch lachen muss.
Man könnte spaßige Grimassen machen, damit er lacht.
Leonardo lieferte das Bild nicht bei seinem Auftraggeber ab, sondern behielt es für sich. Manche meinen, er hätte sich ein bisschen in die schöne Frau verliebt. Später kaufte es der damalige König von Frankreich, Franz I., der Leonardo zu sich an den Hof geholt hatte. Leonardo da Vinci konnte nicht nur malen und zeichnen, sondern er beschäftigte sich leidenschaftlich gerne mit Tüfteleien, Erfindungen und Naturwissenschaften. Zum Beispiel interessierte ihn nicht nur, wie ein Mensch von außen aussah, ob er schön oder hässlich war, ob er lächelte und in welche Richtung er schaute, sondern auch, wie er von innen gebaut war. Die Kinder haben sich Leonardos Zeichnungen und Skizzen angesehen.
Man sieht Wirbelsäulen. Und eine ist ein bisschen schief, also ist so schlangenartig, und eine ist ganz gerade.
Bei mir auf dem Bild sehe ich einen Schädel. Also beide Schädel haben kein Gehirn. Man sieht das Innere vom Schädel. Das ist ein Auge.
Also man sieht Arme, Sehnen, Muskeln. Das ist halt irgendwie mit der Brust verbunden.
Genauere Beschreibung wäre Bizeps.
Diese Zeichnungen machte Leonardo aus verschiedenen Gründen. Erstens fand er es einfach extrem spannend zu sehen, wie so ein menschlicher Körper von innen aussieht. Zweitens brauchte er das genaue Wissen über Knochen, Muskeln und Sehnen, damit er die Menschen auf seinen Bildern besser malen konnte.
Weil der hat ja auch Bilder gemacht, wo halt man auch Beine und auch nackte Frauen und Männer, damit er auch genau weiß oder geübt hat vielleicht auch, die Muskeln zu malen, weil ein Mensch ist ja jetzt kein Strichmännchen.
Aber seine Bilder und Skulpturen waren nicht der einzige Grund, warum Leonardo den Menschen und seinen Körperbau so genau studiert hat.
Er hatte auch wahrscheinlich so einen Forschergeist.
Er hat gerne Lust, was herauszufinden und fragt halt vieles nach.
Und dafür ging er ziemlich ungewöhnliche Wege.
Der hat vielleicht Menschen aufgeschnitten.
Leonardo hat tatsächlich Leichen seziert, also auf einen Tisch gelegt, mit einem feinen Messer die Haut entfernt und geschaut, was darunter lag. Adern und Nerven, Sehnen und Muskeln, Fett und Knochen. Leonardo selbst schrieb darüber:
Ich habe, um eine vollständige und wirklichkeitsgetreue Kenntnis des menschlichen Körpers zu bekommen, mehr als 10 menschliche Leichen zerlegt. Wenn du auch diesen Dingen zugeneigt bist, wird dich vielleicht der Brechreiz davon abhalten. Und wenn er dich nicht abhält, dann vielleicht die Angst, die Nacht bei den zerstückelten, enthäuteten Toten zu verbringen.
Eigentlich ekelhaft und gruselig.
Also ich finde es, wenn die Leute ja schon tot waren und vielleicht Leonardo gesagt haben, ja, du kannst meine Leiche benutzen, dann finde ich es eigentlich nicht so schlimm. Nur für die, die das machen mussten, das finde ich schon ein bisschen eklig.
Ich finde es eigentlich gar nicht so gruselig, weil es sind ja nur Leichen. Die kann man eigentlich so legen, wie man will. Auch auf den Rücken, da könnte man die auch aufschneiden, dann würden die sie einen nicht angucken.
Leonardo hat geschnitten und gezeichnet und dabei auch noch berechnet, wie viel Kraft zum Beispiel die Muskeln aufbringen mussten, um bestimmte Bewegungen zu machen.
Drumherum hat er irgendwas geschrieben, nur das kann man nicht so gut erkennen, weil das auch klein und alte Schrift ist.
Dass viele von Leonardos Schriften über die Naturwissenschaft heute so schwer leserlich sind, liegt vor allem daran, dass er von rechts nach links und spiegelverkehrt geschrieben hat. So sieht seine Schrift aus wie geheime Zeichen. Möglicherweise hat er das getan, weil er Linkshänder war und die Tinte nicht verschmieren wollte. Schon als Kind hatte Leonardo für seine Kunst immer Vorbilder in der Natur gesucht, selbst wenn das, was er malen wollte, in der Wirklichkeit gar nicht vorkam. Fantasiewesen zum Beispiel oder Drachen. So erzählt man, dass er den Auftrag hatte, einen Schild zu bemalen, also eine Schutztafel für kämpfende Ritter. Leonardo wollte einen Drachen darauf malen. Er nahm Teile von toten Tieren, Eidechsen, Grillen, Schlangen, Fledermäusen und Schmetterlingen und setzte sie zu einem Fantasiewesen zusammen. Dann malte er das Wesen ab.
Weil er vielleicht noch wissen wollte, sowieso, wie das Tier denn von innen aussieht oder die Teile.
Weil er konnte wahrscheinlich nicht so viel aus dem Kopf denken und dann aufmalen, sondern dann guckt er erstmal auf die anderen Sachen und dann kann er das abzeichnen.
Auch in späteren Skizzen Leonardos gibt es zum Beispiel ein Blatt mit allen möglichen Katzen und Drachen.
Das hier sind die Katzen, das so in der Art sieht so ein Drache aus.
Das sieht aus wie ein Jaguar oder ein Leopard, nur halt ohne Punkte und Streifen. Ja, der sieht halt auch schon wie ein Drache aus, weil er auch einen langen Schwanz hat, einen längeren Hals und einen großen Oberkörper. Der hat Gemeinsamkeiten mit dem Körperbau von den Tieren, die es wirklich gibt.
Leonardo selbst war überzeugt davon, dass ein Maler nichts aus sich selbst erfinden konnte, was es nicht irgendwie schon gab.
Man kann kein Tier machen, das nicht in jedem einzelnen Körperteil einem anderen Tier nachgebildet ist. Wenn also ein von dir erdachtes Tier natürlich erscheinen soll, sagen wir, es ist eine Schlange, dann verwende dafür den Kopf eines Bluthundes, die Augen einer Katze, die Ohren eines Stachelschweins, die Schnauze eines Jagdhundes, die Brauen eines Löwen und die Schläfen eines alten Gockels und den Hals einer Wasserschildkröte.
Aber nicht nur das Wesen der Tiere und Menschen interessierte Leonardo, auch Architektur und Technik faszinierten ihn. Er entwarf Städte, Festungen und Brücken, Flugobjekte und Kriegsmaschinen. Bis heute sind die Zeichnungen dieser Konstruktionen erhalten. Zum Beispiel das Orgelgeschütz. Das klingt nach Musik, war aber eine richtige Tötungsmaschine.
Man sieht mehrere Gewehre, die in verschiedene Richtungen verlaufen, um Feinde aus den verschiedenen Richtungen dann abzutreffen. Also wenn die Feinde jetzt eine gerade Aufstellung haben, dann konnten die einfach mit der Kanone die dann alle abballern.
Ich habe so Maschinen gefunden, die Steine schießen, Minenwerfer. Das ist eine große Armbrust.
Riesig, weil da steht jetzt auch ein Mensch daneben und der Mensch ist im Gegensatz zur Armbrust sehr klein.
Vor 500 Jahren verliefen die Grenzen in Europa noch anders als heute. Es gab viele kleine Gebiete, die von Fürsten regiert wurden und immer wieder den Besitzer wechselten. Leonardo erlebte in seinen 67 Lebensjahren viele Kriege und Eroberungen. Seine technischen Ideen waren bei den Herrschern des Landes sehr willkommen. Gerne bot er ihnen seine Kenntnisse an.
Ich will verdeckte und unangreifbare Wagen machen. Wenn sie in den Feind hineinfahren, wird jede noch so große Zahl von Bewaffneten versprengt. Des Weiteren will ich Schleudermaschinen, Wurfgeschütze und anderes Gerät von wunderbarer Wirksamkeit machen. Ich will also eine Menge verschiedenen Geräts für Angriff und Verteidigung erfinden.
Ich glaube, dass er so Spaß gezeichnet hat, weil er Spaß daran hatte zu zeichnen. Dass er, wenn irgendwann mal ein Krieg kommt, dass er dann die Sachen jemandem zeigt und der kann die dann nachbauen und dann haben die halt bessere Sachen als die anderen und den Krieg haben sie dann gewonnen.
Was Leonardo da machte, war nicht einfach blutrünstig und grausam. Auch die Kriegskunst war eben eine Kunst für ihn. Sie interessierte ihn genauso wie der Bau von Brücken, Musikinstrumenten oder seiner besonderen Leidenschaft Flugapparaten. Um sie zu entwerfen, studierte er erst einmal fliegende Tiere.
Ein Vogel vielleicht? Ein Schmetterling?
Eine Fledermaus?
Leonardo erforschte die Bewegungen dieser Tiere und gab Anweisungen, wie der Mensch mit seinem Flugapparat umzugehen habe.
Wenn der Flügel und der Schwanz zu weit über dem Wind sind, senke die Hälfte des entgegengesetzten Flügels und fang damit innen den Stoß des Windes auf. Und sollte der Flügel und der Schwanz...
Das sieht so aus wie eine Flugmaschine. Dann tritt einer in die Pedalen und dann bewegen sich halt die Flügel.
Auf der rechten Seite sieht man noch so einen Springer, befestigt mit Seilen oben an einem Zylinder. Da kann Luft reinkommen, sodass er Auftrieb gewinnt und nicht so schnell nach unten geht.
Sowas nennt man einen Fallschirm.
Ein Gehilfe von Leonardo mit Namen Zoroastro soll eines der Fluggeräte ausprobiert haben. Er stürzte ab und brach sich einige Knochen.
Ich würde es nicht machen, weil die Gefahr ist halt groß, dass es nicht funktioniert, dass man dann abstürzt.
Ich würde es auch nicht machen, weil wahrscheinlich... Oben ist so ein hoher Luftdruck, dass die Flügel dann reißen.
Immer wieder bauten Ingenieure in den folgenden Jahrhunderten und bis heute Leonardos Maschinen nach. Der Fallschirm funktionierte gut, ein Vorläufer des Hubschraubers mit einer Drehspirale blieb dagegen am Boden. Leonardo nun Künstler oder Erfinder, Techniker oder Tüftler? Am liebsten hätte er wohl alles auf einmal gemacht.
Das Problem daran ist, dass er sich dann für eine Sache entscheiden muss und da konnte sich wahrscheinlich dann nicht entscheiden, dass er nicht alle Sachen gleichzeitig machen konnte.
Vielleicht hat er dann eine Sache angefangen und hat sich dann aber gedacht, so, jetzt möchte ich aber gerne noch mal was malen und jetzt möchte ich noch was. Und dadurch ist das dann auch nicht fertig geworden.
Immer wieder blieben Leonardos Werke unfertig. Aber die Bilder, die fertig wurden, zeigen deutlich, was für ein großartiger Künstler er war. In seiner damaligen Heimatstadt Mailand bekam er einmal einen besonderen Auftrag. Er sollte die Wand eines Speisesaales in einem Kloster bemalen. Die Wand war 4,5 Meter hoch und fast 9 Meter lang. Er malte auf diese Wand das letzte Abendmahl.
Man kann Menschen sehen, Brot, Essenssachen und die sitzen in einem Raum drin.
Man sieht Jesus und die Jünger und die essen gerade das letzte Abendmahl.
Die sitzen so quer, die gucken Jesus an und sprechen miteinander viel.
Dieses Bild stellt dar, wie Jesus wenige Tage vor seinem Tod zum letzten Mal mit seinen Freunden gegessen hat. Er wusste, dass die Römer ihn suchten und ihn hinrichten wollten. Sie hatten Angst, dass er, der sich König der Juden nannte, Macht an sich reißen wollte. Auf dem Bild sitzt Jesus in der Mitte einer großen, langen Tafel und seine Jünger rechts und links von ihm. Gerade hat er ihnen etwas Ungeheuerliches gesagt.
Er hat verkündigt, dass er sterben wird, dass einer ihn verraten wird.
Ganz rechts auf der Seite, ich glaube, die sprechen miteinander und zeigen auf Jesus und dann sprechen sie über Jesus.
Die raten vielleicht, wer ihn verraten würde.
Und sie streiten vielleicht, du bist es oder du bist es nicht oder nein, ich bin es nicht und streiten sich dann.
Die Entstehung des Bildes vom letzten Abendmahl war schwierig. Leonardo kam und ging, mal pinselte er stundenlang am Stück, mal machte er ein paar Striche und ging dann wieder weg. Er experimentierte mit den Farben herum und ging oft und gerne in die Kneipe. Seine Auftraggeber, die Mönche des Klosters, ärgerten sich darüber. Aber Leonardo ging nicht nur zum Vergnügen ins Lokal.
Vielleicht, um sich die Leute anzusehen, was die anhaben, um das dann auch in das Bild reinzubringen. Auch Essen und Trinken, das könnte er dann auch da reinmalen.
Die trinken was, die essen was und die reden miteinander.
Nachdem du den Bau des menschlichen Körpers kennengelernt hast, solltest du herumgehen und Menschen in Tätigkeit beobachten. Beispielsweise, wenn sie sprechen oder streiten oder wenn sie lachen oder miteinander kämpfen. Beobachte ihre Stellungen und diejenigen ihrer Zuschauer. Zeichne, was du siehst, rasch mit leichten Strichen in einen Block, weil die Formen und Bewegungen von Körpern so unendlich verschieden sind, dass es unmöglich ist, sie im Gedächtnis festzuhalten.
Außerdem, so meinte Leonardo, könne er nur draußen auf der Straße ein Vorbild für den Judas finden. Judas war der Verräter. Die Kinder suchen ihn auf dem Bild, er ist nicht leicht zu finden. Aber Jesus hatte gesagt, derjenige, der das Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten.
Da, der Mann mit den braunen Haaren und mit dem Bart, der will ein Brot greifen.
Man erkennt ihn daran, dass er halt auch die Hand zum Brot ausstreckt und das vermutlich dann auch reintunken möchte.
Leonardo hat das Bild nicht auf eine riesige Leinwand, sondern direkt auf das Mauerwerk gemalt. Dafür gab es eine bestimmte Technik und Farbzusammensetzung. Leonardo aber mischte seine Farben anders als die Künstler vor ihm, denn er meinte, nur so würden die Figuren wirklich lebendig aussehen. Aber die von ihm gemischte Farbe hielt nicht. Schon nach wenigen Jahren bröckelte sie langsam von der Wand. Das letzte Abendmahl muss bis heute immer wieder restauriert werden, damit es nicht ganz verloren geht. Obwohl nicht alles perfekt war, was Leonardo in seinem Leben geschaffen hat, ist er bis heute unvergessen als einer der größten Künstler seiner Zeit.
Ein Mensch, der viele Sachen machen konnte, ein vielfacher Mensch.
Ein Mensch, der alles genau zeichnen wollte.
Er hat auch Spaß dran gehabt, rumzutüfteln. Ich finde, das macht eigentlich jedem Spaß. Irgendwas kann man immer rumtüfteln.
Er war ein Genie.
Ein schlauer Mann, der gerne geforscht hat und auch gerne gezeichnet hat.
Ein neugieriger Mensch.
Leonardo da Vinci, einer der berühmtesten Künstler der Welt. Zu seinem 500. Todestag war das Kakadu-Reporterin Maria Riederer. Den ganzen Beitrag zu Leonardo da Vinci könnt ihr übrigens auch nochmal nachhören im Netz www.kakadu.de. Hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen gleich die Kollegen der Tonart und wir hören uns am Sonntag wieder. Ab 7.30 Uhr geht es im Kakadu für Frühaufsteher um die Liebe. Wir hören schöne Liebesgedichte und eure Meinung zum Thema Liebe und Verknalltsein. Und danach ab 8.05 Uhr geht es direkt weiter mit dem Kakadu-Kinderhörspiel. Wolfsmutter heißt es. Da lernen wir Josi und Paul kennen. Die machen sich Sorgen um ihre Mutter. Die ist nämlich seit Wochen schon total schlecht gelaunt und will dann auch noch heimlich übers Wochenende wegfahren. Josi hat auch so eine Vermutung, warum die so schlecht gelaunt ist.
Na, dass sie vielleicht wegen uns weg will.
Was ist denn mit uns?
Vielleicht, weil wir uns immer so streiten. Einmal hat sie gesagt, dann sucht euch doch eine andere Mutter. Und dabei hat sie ganz traurig geguckt.
Als die Mutter dann wirklich wegfährt, fahren die Kinder heimlich hinterher, um rauszufinden, was Sache ist. Und so viel sage ich schon mal vorweg, alles hat etwas mit diesem Kameraden hier zu tun. Den Rest, den gibt's dann am Sonntag im Kakadu-Hörspieltag. Jetzt gibt's aber erstmal noch deine Freunde. Ich bin Fabian und ich wünsche euch ein famoses Wochenende. Macht's gut, bis Sonntag. Tschüss.